Morgen, Bruder Neville.
Good morning.
Guten Morgen, Bibelklasse. Fühlt sich jeder gut heute Morgen? Ich hoffe es. Amen. Nun, dies war kurze Ankündigung. Wir sagten, wir würden heute Morgen hier sein. Nun, ich hatte meine Pläne noch nicht fertig und ich dachte, ich würde gehen. Nun, aber jetzt ist es für die nächsten 6 Monate fest. Nun, ich dachte, es ist besser, wir haben den Gottesdienst heute Morgen, denn es wird einige Zeit sein, bevor ich hierhin wieder zurückkomme, soweit wie ich weiß. Vielleicht komme ich zurück im Herbst. Nun, wir gehen weg in der kommenden Woche nach Beaumont, Texas. Und dort werden wir anfangen in der nächsten Woche und werden 8 oder 10 Tage von Versammlungen dort haben mit einer Versammlung von unabhängigen und verschiedenen Gemeinden. Es wird unterstützt durch die Versammlungen in Jesu Namen dort in Beaumont, Texas, wo wir die großen Versammlungen vor einiger Zeit hatten, gerade nachdem dieses Bild aufgenommen wurde. Ich weiß, sie haben Busse dort drüben, 27 Busse oder Züge, 27 Busse kommen zu der Versammlung in Beaumont. Und das ist, wo der Bürgermeister der Stadt die Parade hatte und durch die Straßen ging mit allen. Wir hatten eine große Zeit in Beaumont, Texas, und wir kehren nächste Woche dorthin zurück. Und dann, da war eine Erwartung in San Antonio, aber dafür haben wir nicht genug Zeit. Wenn wir zurückkehren, dann gehen wir nach Phoenix, Los Angeles, dann bis nach Long Beach und dann kommen wir zurück, so der Herr will, und gehen zurück zur Ostküste, dort hinauf nach Virginia, South Carolina, und dann kommen wir dann zurück zu denen in Bloomington, Illinois, und von dort zum Lane Hightech School letzte Woche im April bei den christlichen Geschäftsleuten. Dann gehe ich von dort und gehe in den Norden British Columbias hinauf nach Alaska, und dort werde ich bis zum Juni sein. Und wir hoffen, dass wir eine große Zeit haben. Nun, wir beten, dass die Untersuchung, unter der ich war, in Bezug auf die Einkommenssteuer der Gemeinde hier, dass es dann damit vorbei sein wird. Und dann werde ich wieder in der Lage sein, nach Übersee zu gehen. Das ist gerade schaffe nach Afrika im Juli, August in Afrika. Deshalb brauche ich eure Gebete. Und wir halten Ausschau nach dem Kommen des Herrn.
All diese Dinge
ist, wenn es der Wille des Herrn ist. Wir wissen es nicht.
These are not exactly
Dies sind nicht genaue Führungen. Wir haben nur die Einladung zusammen, da haben darüber gebetet und dem Herrn gebeten, wohin sollen wir uns wenden. Es ist nicht nur, dass ich es meinem eigenen Willen überlasse, sondern ich lasse andere auch darüber nachdenken und darüber beten. Und dann schien es, dass wir alle gefühlt waren, dass wir nach Westen gehen sollten, zum Süden und zum Westen in dieser Zeit. Wir hatten die ganzen Einladungen völlig umherum, aber wir fangen dort an. Der erste Platz, der auf mein Herz fiel, war entweder Beaumont oder San Antonio. Und wir schauten, wir hatten Einladungen von beiden Orten und wir riefen diejenigen, einen in Beaumont an. Und sie hatten 42 Gemeinden, die es mitarbeiten, die Vereinigten Pfingstler und so weiter. Und wir dachten, mit dem großen Auditorium wäre besser, ihnen 10 Tage zu geben, anstelle 5 an jedem Ort. Ich glaube, wenn ihr es zentralisiert, ist es besser. Da sind viel mehr bedürftige Menschen dort in Beaumont und dem anderen Teil des Ölteiles in Texas. Und wir erwarten eine große Zeit in Beaumont. Und nun, wir versuchen nicht zu gehen, wo die großen Zentren und großen Orte sind, aber wir versuchen dahin zu gehen, wie der Herr uns führen wird, egal wie klein oder groß, sondern solange es die Führung des Herrn ist. Nun, zu jeder Zeit könnte er uns einen Ruf nach Mazedonien geben und wir würden das Feld zu jeder Zeit verlassen, wenn er uns ruft, etwas anderes zu tun. Und wir haben uns in der Zeit der Gemeinschaft erfreut, um das Wort Gottes herum mit euch feinen Menschen, Und ich vertraue, dass ihr jetzt alle treu sein werdet und zur Gemeinde kommt und den Lehren der Bibel gehorsam seid durch unseren treuen Bruder hier, Bruder Neville, welchen ich euch hoch empfehle als ein Diener des Herrn, Gottes Herrn, und gehen wein hinein tiefer und tiefer mit Gott. Ich bin so froh dafür. Und die kleine Gemeinde, ich warne euch im Namen des Herrn Jesus, wachst in der Gnade Gottes, haltet euch selber fest, schaut auf Golgatha zu allen Zeiten, nimmt alle Wurzeln der Bitterkeit aus euren Herzen, eurer Seele hinaus, dass Gott euch zu jeder Zeit gebrauchen kann. Wenn du fühlst, etwas zu tun oder eine Offenbarung kommt befremdlich zu dir oder etwas warnt dich oder etwas, dann sei vorsichtig. Satan ist schlau und so glatt, wie er sein kann. Seht ihr, bringt es zum Worte Gottes und sprich mit deinem Pastor, siehst du, und du findest Gaben und so weiter kommen in die Gemeinde herab. Ihr seht, Gaben und so weiter schleichen sich in die Gemeinde hinein und die Wirkungsweise in diesen Gaben. Aber bevor ihr diese Dinge wirken lässt, selbst wenn ihr gedrängt fühlt in eurem Herzen, nun, der Feind ist echt glatt, seht ihr. Und das ist, was Gemeinden in Stücke zerreißt.
He that pressing on your heart. Now the enemy is real slick. See? And that's just what
und das reißt Gemeinden auseinander jedes Mal. Es ist eine wahre Gabe, die falsch betätigt wird. Etwas, was Gott versucht zu tun, falsch gehandelt. Und es ist nicht nur so, nicht nur dich verletzen, sondern die gesamte Gemeinde auseinanderreißen. Seht ihr, konsultiert es, nimm es durch die Bibel, dann prüf es und seh, ob es Gott ist oder nicht. Prüf es einfach und seh, ob es vollkommen ist und mit dem Wort übereinstimmt. Dann bist du in Ordnung. Seht ihr, solange das Wort sagt, es würde hier sein, würde in dieser Weise wirken, halte daran fest, geh davon niemals hinweg, egal was jemand sagt, wie richtig es erscheint, wenn es nicht in der Schrift reflektiert ist, von 1. Mose bis Offenbarung, dann lass es liegen, gehe kein Risiko an, denn wir sind in den letzten Tagen, wenn Satan versucht zu verführen, wie er nur kann. Vergib mir, wenn es aussieht, als ob ich den Platz des Bosses oder Chefs hier einnehmen möchte. Ich bin nicht der Chef, aber ich fühle, wie Paulus sagte dort zu seiner Versammlung, ihr seid die Sterne in meiner Krone. Als ich hinübergehe in das Land auf der anderen Seite und euch dort begegne in diesem herrlichen Zustand, dann möchte ich, dass ihr dort steht und wie Sterne leuchtet. Ich möchte, dass ihr dort seid. Ich möchte dort sein. Denkt daran, in meiner Vision, als ich die Gegenwart des Herrn sah oder seines Volkes in diesem herrlichen Land, ich schaute mich um und sagte ihnen, und sie sagten mir, er würde mich zuerst richten durch das Evangelium, das ich gepredigt habe. Und ich sagte, ich habe es genauso gepredigt, wie Paulus es gepredigt hat. Und diese Millionen von Menschen schrien, wir ruhen darin, oder riefen aus, wir ruhen darin. Ich möchte, dass es so ist, und wir werden uns irgendwann dort begegnen. Gott hat nicht Bruder Neville gesandt und mich, um ihr der Boss zu sein, überhaupt nicht. Wir sind nur eure Brüder, Lehrer des Evangeliums. So lasst uns alle zusammenarbeiten, und manchmal, wenn etwas wirkt, was gerufen wird oder etwas gesagt werden muss oder in Ordnung gebracht werden, und die Person, die die Gabe hat, lehnt es ab, dann denkt daran, wenn sie es ablehnt, dann war die Gabe nicht richtig, dann war es Gott überhaupt nicht. Der Geist Gottes ist immer bereit, Korrektur anzunehmen, lieb, demütig, bereit, wenn es steht und sagt, ich tue es trotzdem. Manchmal habt ihr, es sind arrogante Geister. Oder wenn es aufsteht, und wenn sie aufstehen und sagen, ich werde es trotzdem zu, und denkt daran, arrogante Geister sind nicht von Gott. Warum wollt ihr einen Ersatz nehmen, wenn die ganze Erde gefüllt ist mit der Herrlichkeit Gottes, der wahren Kraft Gottes? Warum wollt ihr einen Ersatz anstelle dessen nehmen? Wir sind zu spät, der Tag ist zu weit fortgeschritten. Denkt dran, die Bibel sagt, er würde hineinkommen, so schlau und schleimig, und die wahren Auserwählten verführen, wenn es möglich wäre. Aber manchmal denken wir, dass wir auserwählt sind, und ich hoffe, wir sind es, aber lasst uns direkt an der Bibel festhalten, und wenn alles mit der Bibel übereinstimmt, in Ordnung der Schrift, bringt Gott die Ehre, und zur Ehre der Gemeinde und so weiter, dann wissen wir, dass es von Gott ist, denn die Bibel unterstützt es, aber unsere Theorie wird es nicht begründen. Wenn es nichts Gutes bewirkt, dann wird es durchfallen, und egal wie es uns getroffen hat und egal wie wahr es uns erscheint, wenn es nicht richtig ist, nicht schriftgemäß ist, dann lasst es uns loswerden, denn da ist eine wahre Gabe, die wartet, oder eine wahre, die wartet. Deshalb betet, was immer ihr tut, betet für mich, denn jetzt gehen wir auf das Feld, das letzte Mal, meiner Meinung nach. Nun, und denkt daran, diese großen Dinge, die stattfinden, große Dinge finden statt, die der Welt unbekannt sind. Jesus kam, lebte, starb, opferte sich, ging in die Herrlichkeit zurück und Millionen wussten nichts darüber. Es ist nicht blumig groß, sondern er kam zu seinen eigenen, er kam in sein Eigentum. Er, der ein Ohr hat, lasst ihn hören, was der Geist den Gemeinden sagt, nicht denen, die draußen sind, der Gemeinde. Es ist die Gemeinde, die erschüttert wird. Ich habe es mir anders vorgestellt, bis eines Tages er zu mir sprach und er führte mich ins Wort zurück und darüber nachdenken, wie die Propheten darüber sprachen, als Johannes kam. Die hohen Orte werden erniedrigt, die niedrigen Orte erhöht. Nun, die Kraft Gottes wird wirken. All die Berge würden wie Lämmer hüpfen und die Blätter in die Hände klatschen. Das sah aus, als ob wirklich etwas geschehen würde. Aber als es tat, was geschah? Ein alter Kerl kam aus der Wüste, hatte vielleicht einen Bart gewachsen und ein Stück Schafshaut um sich gewickelt. Da gab es keine Annehmlichkeiten dort in der Wüste. Er war dort gewesen, seit er 9 Jahre alt war. Jetzt war er 30. Er kam aus der Wildnis hervor, trat auf, predigte Buße und stand in dem Schlamm bis zu seinen Knien, vielleicht dort an dem Ufer des Jordans. Und das ist es, als die hohen Orte erniedrigt wurden und die niedrigen erhöht. Seht ihr? Ihr müsst geistliches Verständnis haben. Denkt daran, Gott hat es niemals getan und wird es niemals auf dieser Erde tun, in Herrlichkeit wohnen. Er ist dagegen. Die großen Botschaften werden nicht so groß so und so sein. So tut er es nicht. Seine Diener wirken nicht in dieser Weise. Seine Ehre und Herrlichkeit ist von oben her. Vorgestern oder vor 2 Tagen ging ich nach Kentucky. Dort in Kentucky mit meinem guten Freund Bruder Banks Woods, da war eine Polizistin, stand dort und er sagte, wir fahren lieber langsam, denn die ist wirklich hart. Ich sagte, ja, das stimmt. Eine Nation, wenn sie dahin
kommt,
ich sagte, wenn eine Nation dahin kommt, wo Millionen beschäftigt sind, so dass sie die Frauen nehmen müssen und sie zu Polizistinnen machen, dass sie dort draußen stehen oder zu Taxifahrern und Dinge dieser Art, das ist ein großer Makel in unserer Nation. Sie hat genau die gleiche Berechtigung, dort zu stehen, wie ein Kaninchen es hat, in einem Kessel voller Fett zu sein. Es ist nicht ihr Platz. Einfach nicht ihr Platz. Und ich sagte, das hat mich so beeinträchtigt, aber jetzt erinnere ich mich, da kein Wunder, dies ist nicht unser Königreich. Wir sind nicht von dieser Welt. Warum haben unsere Frauen kein kurzes Haar oder Make-up oder Rock'n'Roll und dieses Zeugs? Nun, sie... Menschen gehen zu gewöhnlichen Gemeinden und denken, dass das in Ordnung ist. Warum? Sie sind Amerikaner und sie haben den amerikanischen Geist. Aber wir sind nicht Amerikaner, wir sind Christen und unser Geist ist von einem anderen Königreich. Wenn unser Geist von diesem Königreich wäre, dann würden wir die Dinge mit diesen Dingen anbeten. Wir würden all die vulgären Lieder anbeten und diesen Rock'n'Roll, wo dein Herz ist, dort ist dein Schatz, aber unser Schatz ist oben und deshalb gehen wir zu einem Königreich. Dies ist nicht unser Heim, wir sind nur Pilger, wohnen hier, versuchen andere Bürger aus der Dunkelheit herauszubringen und in eine Stadt zu gehen und einen stadtweiten Feldzug abzuhalten und einfach umflügen, eine Woche oder 10 Tage lang für eine kostbare Seele dort draußen.
For one precious soul out there.
Nur
one.
Einer, der hier draußen sitzt.
Just one sitting out there, you might
du magst sagen, die Versammlung war ein großer Erfolg. 5.000 kamen zum Altar. Aber es mag nicht einer von ihnen errettet worden sein. Nicht einer. Seht ihr, ihr denkt, nur zwei Leute kamen zum Altar, aber einer von ihnen mag ein Edelstein sein. Wir fischen dort nur oder durchforschen nur den Wasserlauf, aber Gott nimmt die Fische heraus. Er weiß, wer ein Fisch ist und wer kein Fisch ist. Wir predigen nur, aber denkt daran, ihr tut dieselbe Sache hier in der Versammlung. Denkt immer daran. Aber meine Schafe hören meine Stimme. Und die Stimme Gottes ist sein Wort. Und ich dachte darüber nach, wie diese Menschen sagen, dass eine gewisse Konfession sagt, göttliche Heilung ist nicht richtig. Und sagen, es wurde niemandem die Gabe göttlicher Heilung gegeben, außer Paulus und den Aposteln, den 12, die im Obersaal waren. Ihnen wurde die Gabe der göttlichen Heilung gegeben und dass das alles war. Damit war es zu Ende, aber seht ihr, dieses wunderbare Diagramm, das Bruder Willi hier so für uns hier aufgezeichnet hat, dieses kleine Faden ging durch die Gemeinde den ganzen Weg. Ich frage mich, was dieselbe Konfession sagt über die Geschichte der Gemeinde, über Irenäus, über St. Martin und all diese Märtyrer durch die Zeitalter hindurch. Nach dem Tod der Apostel, die sprachen in Zungen, heilten die Kranken, weckten die Toten auf, vollführten Wunder die gesamte Gemeinde. Was ist denn mit denen, wenn es nur die Apostel waren? Seht, wie eng es ist. Sie haben kein geistiges Verständnis. Das ist alles. Sie sind, seht, blind, tot in Sünden und Übertretungen. Sünde bedeutet Unglauben. Alles Ungläubige ist Sünde. Wenn ein Mann kommt, der einen langen Titel hat mit DDLD, PHD, LLD und sagt, es gibt keine göttliche Heilung oder die Taufe mit dem Heiligen Geist, das heißt, der Mann ist tot in Sünden. Er mag alles erklären können, die Geheimnisse der Bibel, aber wenn sein eigentliches Leben sein Zeugnis beweist, dass er tot ist, er ist tot in Sünden und Übertretungen, weil er ein Sünder ist. Sünde ist Unglauben. Sünde ist nicht Ehebruch, Zigaretten rauchen, tanzen oder etwas in dieser Art und so zu tun, das ist keine Sünde, das sind die Eigenschaften des Unglaubens. Aber ein Gläubiger, egal, wenn ein Mensch nicht trinkt, nicht raucht, diese Dinge nicht tut, niemals ein böses Wort sagte und alle 10 Gebote hält, er kann immer noch ein schwarzer Sünder sein. So hohen Rang, wie er sein kann, wenn er irgendetwas von der Kraft Gottes verleugnet, dann ist er ein Sünder. Das Wort Sünde ist Unglauben. Nun, ihr findet heraus, ob das stimmt oder nicht. Ein Ungläubiger an das Wort Gottes, er ist ein Sünder und kann nicht in das Königreich des Himmels hineinkommen. Nun, dann dachte ich heute Morgen, ich habe es auf mich gelegt, durch den Willen des Herrn, durch das Gebot des Heiligen Geistes, heute wiederum zur Versammlung zu kommen und euch hier für 2 oder 3 Stunden festzuhalten. Aber ich möchte das Buch von Offenbarung, Kapitel 4, beenden, bevor ich gehe. Ich hoffe, dass euch das nicht ermüdend ist. Ich hoffe, dass es euch Herrlichkeit ist. Ich hoffe, dass es euch gut tun wird und euch helfen in den Tagen, die vor uns liegen, die kommen werden. Nun, ich sagte Billy, dass sie herkommen soll heute Morgen und Gebetskarten austeilen, wenn dort irgendwelche Fremden in unserer Mitte sind. Denn wir werden hinweggehen und nun, ich weiß nicht, wann wir wiederum zurück sein werden. Nur Gott alleine weiß dieses. Und ich wollte durch die letzte Versammlung, als er mich rief dort um 9 Uhr und sagte, Papa, da sind einige Menschen, die Gebet möchten. Ich fragte sie, es sind Menschen, die alle Zeit zur Gemeinde hier kommen. Ich sagte, dann gib ihnen keine Gebetskarten. Seht, denn diese Menschen, wir haben Gebet für die Kranken heute Morgen. Denn diese Menschen, wenn wir Gebet für die Kranken haben heute Morgen, dann werden wir die Menschen rufen und für sie beten. Aber ich sagte, wenn Menschen kommen zum Tabernakel, die wir kennen, aber ich möchte einige Fremden. Ich möchte Fremde. Und er sagte, er kam vor ein paar Minuten, er stand dort, er sagte, nun, ich habe Gebetskarten ausgeteilt, nur ein paar, die dort waren. Ich habe Gebetskarten ausgeteilt, du kannst tun, was immer du willst. Ich sagte, wir werden sehen, wie die Botschaft fortfährt, wo wir sind, und dann gehen wir weiter. Er sagte, viele Menschen wollten Gebetskarten, sicherlich, sie waren Menschen, die dort in der Gemeinde sind. Wir wissen, Gott ist Gott und all die Dinge, die er tut. Nun, mein Telefon klingelt ständig, alle verschiedene Arten von Menschen, nur kleine Sachen manchmal, wie Gott Gebete beantwortet. Ich frage mich, ob die kleine Dame und ihr Mann hier sind von New Albany, die dieses kleine Baby brachten dort mit der Lungenentzündung in mein Haus um 12 Uhr abends, 1 Uhr. Das ist fein, wie geht's dem Baby?
Fein,
das ist in Ordnung. Lasst es mich euch zeigen. Nun, seht, es ist etwas, das ihr nicht wissen würdet, das vor sich geht, wenn der Heilige Geist spricht. Bruder Fred Sossman, unser kostbarer Bruder Fred, ich hörte ihn sagen, Amen. Vor einiger Weile, aber ich konnte nicht sehen, wo er ist. Wo ist er? Ist er hier? Hier, Bruder Fred Sossman, euch zeigen, wie einfach es ist. Er hatte einige Freunde, die kommen, Bruder Welch Evans nehme ich an, ich weiß es nicht. Sie hatten dort einen Wohnwagen und Fred hat die Schlüssel verloren und sie schauten überall hin und konnten sie nicht finden. Und Bruder Welch kam dorthin. Und nun an dem Tag, wo er kam, er konnte den Schlüssel nirgendwo finden, er rief das Haus und sagte, Bruder Branham, wo sind die Schlüssel? Wo könnten wir sie finden? Nun, das mag euch verblüffen, dass ein Mann so eine Frage stellt, aber wartet einen Moment. Denkt daran, die Söhne Jessys, die nach den Eseln schauten. Sie sagten, wenn ich eine Gabe in meiner Hand hätte, ich würde es dem Propheten geben und vielleicht könnte er uns sagen, wo die Esel sind. Erinnert ihr euch daran? Und während er die Straße fortging, trafen sie den Propheten. Und er sagte, ihr sucht nach den Maultieren. Und er sagte zu ihnen, geht wieder zurück nach Hause, denn sie sind bereits zurückgekehrt. Stimmt das? Ich habe gebetet. Und Fred ging hinüber, holte sich die Schlüssel ab. Das ist es, seht ihr. Bruder Ed Dalton, wo bist du? Wo ist Ed Dalton? Ich weiß, er ist irgendwie hier. Ich sah ihn, da ist er dort hinten. Hörtest du mich durch die Gegensprechanlage? Aber vor einigen Abenden ein Anruf kam, Bruder Ed war in großen Schwierigkeiten. Ich wollte ihm helfen. Nein, er sagte, ich bitte einfach nur Gott. Ich bat den Herrn, ihm zu helfen. Am nächsten Tag rief seine Frau an. Jemand kam zu ihrer Rettung. In Ordnung. Ist das stimmt, das Bruder Ed? Seht, er ist einfach Gott. Das ist alles. Er ist einfach Gott. Halt die ganze Zeit beständig von einem Platz zum anderen, von einem Ort zum anderen, egal was die Schwierigkeit ist. Er ist Gott. Wir gehen nicht umher und rühmen diese Dinge. Das sollen wir nicht tun. Lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Wir sprechen darüber unter uns selbst, aber wir sagen es nicht zu denen, die draußen sind, denn das wäre Eigenstolz. Wie Gott könnte es nur für eine Person tun. Er wird es für jeden tun, die an ihn glauben. Es ist Glaube. Was immer du tust, was immer deine Gedanken sind, nimm sie zu Gott. Er sorgt für alles. Stimmt das nicht? Er beantwortet Gebete. Gott ist ein gebetsbeantwortender Vater. Das stimmt. Nun, deshalb, ich dachte am Ende dieser Versammlungen und so weiter, wie wir es getan haben, wir würden vielleicht einige Unterscheidungen haben am Ende der letzten Versammlung, wenn der Herr es will. Vielleicht während der Zeit der Versammlung. Wir wissen doch nicht, was er tun wird. Ich mag es in dieser Art und Weise. Setzt euch einfach nicht fest, dass es in gewisser Weise sein soll, sondern lasst es ihn so tun, wie er es tun will. Nun kommen wir zum vierten Kapitel der Offenbarung und halten die Uhr an.
Yes, brother.
Ein Bruder spricht und legt Zeugnis ab.
Certainly I believe that.
Ja, ich glaube das natürlich. Das stimmt absolut. Hier, Bruder Welch Evans, er sitzt dort hinten. Während wir aufschlagen, Offenbarung 4, hier vor einiger Zeit, ihr habt alle gehört und in der Zeitung gelesen, der Mann in Louisville, der die Autos klaut und er bringt sie nach Kentucky schnell herunter, ganz schnell. In Kentucky brauchst du noch nicht mal Fahrzeugpapiere haben, sie machen dir einfach einen in Kentucky. Und dann drehst du dich um, kannst es verkaufen. Er nimmt die Autos, stiehlt sie.
And bring those cars out and sell them.
Und er nimmt die Autos, bringt sie dort hinunter, lackiert sie in einer anderen Farbe, dann bringt er die Autos hervor und verkauft sie. Und alles, was du haben musst, ist die Nummer auf deinem Block. Und dann machen sie dir einen Fahrzeugbrief. Und deshalb klaut er das Auto von der Straße und ganz schnell fährt er damit in irgendeine Werkstatt und verändert die ganze Sache und spritzt sie neu und alles. Und dann nimmt er sie hervor und verkauft sie. Dort, da ist eine Bande, die das macht. Das ist eine Bande davon, besonders dort über den ganzen Vereinigten Staaten. Und das Größte davon, die meisten in Kentucky. Ich las einen Artikel in der Zeitung vor kurzem. Nun, dieser große, gutherzige, kostbare Bruder Evans und seine Familie verfuhren den ganzen Weg von Macon, Georgia, hier jeden Sonntag, um das Evangelium zu hören. Oh, wie treu und welche echten Freunde. Er geht hinüber nach Miller's Cafeteria. Nun, ich mache hier keine Werbung für Miller's, aber ich glaube, sie haben das beste Essen hier in Louisville, Kentucky. Nun, ich meine nicht eure Privathäuser, wenn ich dort esse, aber ich meine draußen und ich esse dort auch. Und ich kann dort meine Familie preiswerter ernähren, als ich sie zu Hause ernähren kann, das stimmt. Dann gehe ich dort hinüber und Bruder Evans geht hinein und er nimmt sich etwas zu essen und parkt sein Auto dort. Und als er rauskommt mit all der Wäsche seiner Familie und alles, hat er keinen Wagen mehr und nichts, es war alles weg. Nun, armer Kerl, Bruder Evans ist ein Mann wie jeder von uns. Er hat ein kleines Geschäft dort, er arbeitet mit Autos, kauft Schrottautos und repariert sie wieder. Und er ist ein armer Mann, gibt sein Geld dafür aus, hierher zu kommen, denn er glaubt an diese Art von Evangelium. Und ich bete, dass Gott ihm einen Botschafter dort senden wird, um ihnen dort in ihrem Land zu helfen. Nun, Bruder Evans kommt und er wusste nicht, was er tun sollte. Er benachrichtigt die Polizei, sie konnten es nicht finden. Er kommt hierher, er und Bruder Fred, und sie sitzen und sprechen darüber. Ich sagte, nun, so tun wir es. Wir saßen im Zimmer, finden heraus, was geschieht, dann gehen wir zu Gott. Und als wir den Herrn baten, den Mann umzuwenden, der das Auto hatte, und ihn zurückzusenden, wo immer er war. Normalerweise fahren sie runter nach Bowling Green oder irgendwie, weil dort haben sie ein, und dort können sie sich wieder streichen und auffixen. Es war ein netter Wagen, ich glaube, ein Kombi. Stimmt das, Bruder Evans, ein Kombi? Und dann, was geschah? Wir knieten uns nieder und beteten. Und der Herr gab uns Zeugnis, dass alles in Ordnung ist, alles fein. Dann kam die Kraft des Herrn zu uns herein. Nun, Bruder Evans geht hinaus, geht die Straße runter, einen gewissen Weg. Er ist hier nach Jeffersonville zurückgekommen. Sein Auto wurde in Louisville gestohlen. Aber hier stand sein Auto gerade dort. Und es war in etwa so viel Benzin davon herausgenommen, wie es braucht, um hinunterzufahren nach Bowling Green und wieder zurückzukommen. Und sie stiegen aus dem Auto aus, hielten den Wagen an, ließen den Schlüssel drin und gingen einfach hinweg, ließen es dort sitzen, dort in Jefferson, wo er es finden konnte. Nicht Louisville, hier in Jeff, er brachte es hier zurück. Ihr wisst, der Herr kann da verursachen, dass die Vögel ihm gehorchen, dass Menschen ihm gehorchen, selbst sein Feind muss ihm gehorchen. Jawohl, er ist Gott. Hier war sein Auto, nicht eine Sache war weg, nur der halbe Tank Benzin. So, wer kam bis Bowling Green, aber der Heilige Geist muss gesagt haben, drehe um, fahr zurück, bring das Auto nach Jeffersonville, stell es an die Straße, park es hier, denn ich werde ihn diesen Weg senden, wo es finden kann. Stimmt das, Bruder Welch? Jawohl. Er ist Gott, er beantwortet Gebet, Bruder Roy. Bruder Slaughter, dasselbe, er hat deinen Hund geheilt. Ich weiß, er heilt, er beantwortet Gebet, er vollführt Wunder, er ist immer noch Gott, er war Gott und er wird immer Gott sein. Er ist Gott auf der Spitze des Hauses. Wo ist der Bruder, der das singt in der Gemeinde? Gott in der Küche, Gott auf dem Bauernhof, Gott im Auto, Gott überall. Er ist Gott alles durch und durch. Gott, oh, wie wunderbar. Nun, wenn wir hier mit dem Predigen anfangen, dann kommen wir niemals an die Lektion, zur Lektion. Aber in Ordnung, lasst uns jetzt die Häupter beugen zu einem Moment des Gebetes. Teurer himmlischer Vater, wir freuen uns so sehr deines heiligen Wortes, bis unsere Herzen einfach in uns brennen. Und wenn wir wissen, dass dein Geist in unsere Mitte gekommen ist und spricht zu uns und unser Herzen verlangen danach und ergreifen es. Und wir fühlen uns so gut darüber, Herr. Und zu wissen, dass in dieser dunklen Stunde, wo so viel Verwirrung ist, wie der Prophet sagte, in den letzten Tagen würde eine Hungersnot kommen, etwas in dieser Art, nicht nach Brot oder nach Wasser, sondern nach dem Hören des wahren Wortes Gottes. Und dass Menschen reisen würden von Ost nach West, Nord nach Süd, suchen, um das wahre Wort Gottes zu finden. Wort, was ist das Wort? Jesus ist das Wort. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und sehen, wie sich das wahre Wort Gottes kundtut, kundgemacht wird, gemäß der Schrift und wie es geschieht und wie die Menschen reisen würden und es suchen und würden es nicht finden. O Gott, wir sind so froh, dass wir ihn vor Jahren gefunden haben, dass er so kostbar ist in unseren Herzen und zu sehen, dass wir kein bisschen verwirrt worden sind. Oh Gott, du sagtest, dass sie wissen, dass ihr Gott einen großen Sieg erringen wird zu der Zeit. Hier sind wir in den letzten Tagen, am letzten Tagen, sehen all die Dinge, die Jesus sagte, die geschehen würden, dass sie kundgetan werden unter uns. Die wahren Zeichen, Wundern, die geschehen, einfach zu sehen, wie er es tat. So wie er sagte, wie es war in den Tagen Sodoms, so soll es sein beim Kommen des Menschensohnes. Und Herr, du liest uns durch den Heiligen Geist in dein Wort hineinreichen und diese wahren Dinge herausholen und sie auf Golgatha festbinden durch dein Wort, dass wir sehen, dass wir in ihm die Fülle haben und den Reichtum und den Segen und die Herrlichkeit und dass alles zu ihm geht, der würdig ist zu kommen, das Buch aus der rechten Hand von dem zu nehmen, der auf dem Throne sitzt und sich selber dorthin zu setzen, denn er wurde geschlagen vor Grundlegung der Welt. Wir sprechen von ihm heute Morgen, Vater. Wir beten, dass du unser Herzen segnen wirst. Lass seinen Geist sich in uns hinein bewegen und uns segnen und unsere Erfahrung anreichern, die Kranken in unserer Mitte heilen und uns überwindende Gnade geben. Und Gott, während ich jetzt auf das Feld gehe und dem Gegner begegnen muss, möge ich erkennen, dass ich jede Stunde durch das Gebet umgeben bin. Oh, wie ich mich auf diesen Schutz um mich herum verlasse, wenn der Feind sich mir naht, aber zu wissen, dass diese Palisade um mich herum hält, denn Mütter und Väter, Jungen und Mädchen, Christen, die wiedergeboren sind mit der Erfahrung, die für den Himmel bestimmte Menschen, dass sie auf ihren Knien sind und beten, oh Gott, gebe Befreiung, gib Befreiung. Vater, wir bitten, dass du, wenn wir rauskommen in die Reihen des Feindes, dass wir dann jede kostbare Seele erobern können, die warten. Tu es, Herr, bringe sie aus der Dunkelheit in das Licht hinein. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen. Nun, im vierten Kapitel des Buches der Offenbarung, wir haben das dritte Kapitel beendet und lasst uns andächtig sein und ich versuche euch nicht zu lang zu halten, aber in diesem dritten Kapitel, die Gemeinde ging hinauf als ein Typ, wie Johannes hinaufgenommen wurde, ging die Gemeinde hinauf von der Zeit an, verhandelt Gott mit Israel, bis er wiederum zurückkommt. zurückkehrt, seht ihr nicht, wie dieses ist, die Menschen heute, wie sie sind. Etwas Großes wird die Welt erschüttern und alles, das ist und nicht schriftgemäß. Nein, Herr, das Nächste, was geschieht, ist das Hinaufgehen der Gemeinde. Lest in den Gemeindezeitaltern zu sehen, nun, diese anderen Dinge, die stattfinden, ist während der Zeit des Hochzeitsmahles, wenn die Gemeinde in der Herrlichkeit ist. Gott kehrt wiederum zurück und vollführt große Wunder, internationale Wunder und Dinge geschehen mit den Juden, aber er geht überhaupt nicht mehr zur Gemeinde.
By the Jews. Don't go to the church at all. Chapter ends up
im dritten, das dritte Kapitel beendet right? Die Gemeindezeitalter, das stimmt. Und das Gemeindezeitalter geht daraus mit einer solchen Minorität. Wir finden, hört hier zu, ich habe es heute Morgen gelesen und es hat mich fast in Stücke gerissen. Der Ort und die Einstellung gegenüber Christo am Ende des Gemeindezeitalters, dort vom 20. Vers, 22. Vers vom Offenbarung Kapitel 3. Denkt darüber nach, Christus am Ende, wo ist er? Wo ist er am Ende der Gemeindezeitalter, außerhalb der Gemeinde, hinausgedrängt durch Konfessionen und Satzungen? Was ist seine Einstellung? Er versucht, wieder hineinzukommen. Was für ein bemitleidenswerdender Zustand. Dann finden wir heraus, nach diesen Dingen hört er eine Stimme, die zu ihm sprach. Was war es? Der Geist hat die Erde verlassen. Nach diesen Dingen, er fängt im ersten Vers an, nach diesen Dingen schaute ich und siehe, eine Tür wurde geöffnet im Himmel, Offenbarung 4,1. Nachdem die Gemeinde hinweggegangen ist, dann wurde eine Tür geöffnet und wir gingen dort hindurch, fanden, es war Christus, der die Tür war, dieselbe Stimme, die wandelte unterhalb den sieben goldenen Leuchtern, war dieselbe Stimme, die er hört im Himmel, die sagte, komm hinauf, steig hinauf, und Johannes ging hinauf, es repräsentierte die Gemeinde, die in die Entrückung geht, Johannes ging im Geist hinauf und wurde hinweggenommen in den Himmel und sah voraus all die Dinge, die Gott verheißen hat und seinen Jüngern gesagt hat. Was bedeutet es euch, wenn er wartet, bis ich komme, lebt, bis ich komme? Er sah das Kommen des Herrn und was geschehen würde. Er sah auf Erden, was geschehen würde, auf der Erde bis zur Entrückung der Gemeinde. Dann wurde er hinaufgenommen und er zeigte ihm die ganzen Sachen einfach direkt hindurch, bis sogar hinter das tausendjährige Reich. Oh, ist das nicht wunderbar? Nun, wir verließen ihn letzten Sonntag im vierten Kapitel am vierten Vers. Und um den Thron herum waren 24 Stühle und auf den Stühlen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Nun, wir fanden heraus, dass dieses Älteste waren und Älteste ist niemals an einen Engel angewandt, sondern es ist, dass der Begriff Älteste bezieht sich niemals auf einen Engel oder irgendein Wesen. Es ist ein erlöstes menschliches Wesen. Älteste, Throne, Kronen und Herrschaft bezieht sich niemals auf Engel, aber die Kronen und die Throne und so weiter bezieht sich auf menschliche Wesen. Und diese Ältesten wurden gekrönt und wurden bekleidet und saßen auf den Thronen. Und wir fanden sie in der Schrift. Es waren die 12 Apostel und es waren die 12 Patriarchen. 24 von 24, welches heißt 24, 12 Apostel, 12 Patriarchen. Wir fanden sogar die Stadt, die herauskommt von Gott aus dem Himmel, nachdem die Erde explodiert, in Stücke geht und nichts auf der Erde übrig bleibt als vulkanische Asche. Das wird übrig bleiben und es wird kein Meer mehr sein. Das Meer wird austrocknen. Und ich sprach mit jemand gestern Abend, dass die Erde einmal gerade stand, so um die Sonne herum. Es war eine gleichmäßige Hitze von oben bis unten. Dort in den dort oben in den Eisfeldern British Columbians, dort könntet ihr hinunterblasen 500 Fuß und könntet Palmen finden. Es kam plötzlich, hat sie gefroren, jetzt mit der Kühlung, wie wenn ihr die trocknet und so weiter, und ihr friert es ein, und ihr könnt die, und ihr könnt zum Beispiel Erdbeeren jahrelang aufbewahren für Jahre, die kommen. So war es damals in der gleichen Weise. Ganz schnell kam die vorsintflutliche Zerstörung. Und hat die ganze Erde mit überflutet. Und als es tat, haben Atomkräfte sind dort in den Umlauf gekommen, und es hat ja alles eingefroren, und da lag sie grabt, und ihr könnt sie finden dort in den arktischen Zonen, Palmen und so weiter. Es zeigt, dass es einmal bewohnt war und schön aufgestellt, aber jetzt ist es erschüttert worden.
The earth was without form and void, and water was up on the deep.
Nun, hier ist es, wo ich denke, dass Gott das Wasser herbekam. Wenn ihr anfängt in 1. Mose 1, es heißt, die Erde war ohne Form und leer, war leer und wüst, und Wasser war über der Tiefe, und der Geist Gottes bewegte sich über die Wasser, und er sprach, es werde Licht. Und Gott schied das Land von dem Wasser und machte die Erde, und die ganze Erde war völlig bedeckt. Seht, was er tat. Er ging durch die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist gefüllt mit Sauerstoff, mit Wasserstoff und Sauerstoff und so weiter. Er hat es hochgehoben von der Erde und hat es getrennt. Da war kein Meer auf der Erde dann. Nun, und Gott bewässerte die Erde, aber es kam kein Regen. Er bewässerte es durch Quellen, solche Dinge, Bewässerung. Und dann das Einzige, was er tat, als der Mann es dann aus seiner Umlaufbahn herausgeschossen hatte, raus zu einer Seite, was geschah dann? Es hat es zurückgeworfen in die Hitze hier unten und die Kälte hier oben. Und die Hitze und die Kälte, was drängt sie zusammen? Seht ihr es dort an unseren Fenstern? Es ist heiß hier drinnen und kalt draußen. Seht ihr dort unseren Schweiß an den Fenstern? Und der Regen ist nichts anderes außer Schweiß, Schwitzen, und Wasser ist Asche. Und dann, ich mag das Lied, du legtest deine Hand, kostbarer Herr, auf die Prärie, und du hast deine wunderbare Hand auf die Wiesen gelegt. Denn du hast die Quellen hervorspringen lassen und hast die Berge erhoben. O Gott, halte deine kostbare Hand über mir. Du formtest die Wolken, aus den Wolken machtest du den Regen, von den Regen machtest du das Meer, und von dem Meer brachtest du die Wolken hervor, um uns Leben im Überfluss zu geben. Du hältst die Erde und die Himmel unter deinem Befehl, Herr. O Herr, halte deine kostbare Hand über mir.
O the earth and the skies in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me.
O wie groß, ja, der Gott des Himmels, dann in dieser großen Zeit, es lehnt sich zurück wie hier. Er gab uns die Verheißung, kein nicht mehr Wasser, sondern Feuer zu dieser Zeit, anstelle, dass er die Erde, nun, wenn ihr die Erde von der Sonne hinweg bewegt, natürlich sie erkaltet. Und wenn er sie zur Sonne hinwirft, dann wird sie verbrennen. Und so wie er sie mit Wasser zerstörte und den Regenbogen in den Himmel aufrichtete, dass es nicht mehr tun würde, er gab die Verheißung, dass er sie verbrennen würde. Und dort kommt ihr hin, wo die Sünde und all dieser Glamour und all der Schmutz ist. Vor einiger Zeit ritt ich durch die Prärie, und als kleiner Junge dachte ich, ich habe mir mein Geschichtsbuch genommen über die Geografie und dachte über die großen westlichen Hochplateaus nach. Oder Ebenen. Eines Tages werde ich dort friedvoll leben, ruhig, wo keine Sünde ist. Ich werde über die Felder gehen und wie ein Indianer jagen. Ich werde friedvoll leben alle Tage meines Lebens. Aber nun, jetzt sind die weißen Menschen dort gewesen. Wo der weiße Mensch hingeht, ist die Sünde mit ihm. Er ist der größte Mörderer und Mörder aller Menschen auf Erden, ist der weiße Mann. Er ist der Widerspenstige von allen Farben. Vor einiger Zeit dort in der Zeitung, Bruder Tom aus Afrika, ich sah dort ein Stück in der Zeitung vor 2 Wochen, glaube ich, und dort schrieben sie, wenn es den Amerikanern immer noch erlaubt sein wird, nach Afrika zu gehen, dann werden in 10 Jahren von jetzt der afrikanische Löwe völlig ausgelöscht und die Elefanten, diese Gesetzlosen, schießen einfach alles, was sie können.
Look like tears running from her eyes. They didn't want the males, didn't want the female to die. And each one holding by her side like his keeper from falling down to the ground.
Dort war ein Bild von 2 großen männlichen Tieren, die versuchten, ein anderes verwundetes Tier festzuhalten, und Tränen liefen von ihren Augen hinunter. Sie wollte nicht, oder die männlichen Tiere wollten nicht, dass das weibliche Tier stirbt, und sie hielten sie, jeder bei einer Seite in dieser Art, wollten sie festhalten, dass sie nicht auf den Boden fällt, aber sie war in Stücke zerschossen. Und ein Kerl, der so in dieser Art und Weise schießt, der verdient keine Geschütz oder keine Pistole in seiner Hand. Das stimmt.
Right. You ain't got gumption enough to handle it.
Er hat nicht genug, um es wirklich zu bedienen. Nun, hier vor einigen Jahren, wir versuchten dort eine Herde von Elchen zu treiben zu meinem guten Freund Bruder Roy Roberson und denen. Und dort war ich ein Führer in Colorado. Und wir wussten, dass wir eine feine Herde hatten. Jeff und ich hatten sie dort seit Jahren, etwa 80 Elche. Und ich hörte, dass einige von diesen Bürokerlen aus Denver kamen mit diesen Hosen an. Und das sind doch keine Jäger. Sie kamen mit Jeeps und so weiter, kamen dort in unser Territorium.
Behind them about a mile or two, and this herding along, you have to keep them thinned out, the big old bulls and things. If you don't, you break your herd up. You just like raising cattle or anything.
Nun, und ich trieb diese Elche über die Berge hinter ihnen etwa 1 oder 2 Meilen, und sie grasten dort. Aber ihr müsst sie ausdünnen, die alten Bullen und so weiter. Und wenn ihr es nicht tun wird, dann wird die Herde auseinanderbrechen. Es ist einfach so, wie wenn ihr Vieh großzieht. Das Wildleben ist das Gleiche. Das Wild ist keine Zielscheibe. Wenn ihr Zielscheiben schießen wollt, dann haben sie hier eine Schießanlage. Das stimmt. Aber es ist eine Schande, diese Dinge einfach wie ein Metzger auseinanderzunehmen. Es ist sündhaft, gottlos. Und ich zählte 123 Schüsse aus Maschinengewehren in dieser Art, die sie von ihr über die Schulter oder von der Schulter aus schossen. Und am nächsten Morgen, Bruder Brengswurz mit mir, ging dort auf den Berg, und ich habe 19 blutige Stellen gezählt. Die wussten nichts über Jagen. Nun, und sie wussten nichts über Jagen. Du kannst, wenn du ein Tier schießt, dann musst du ihn tief genug treffen, um ihn zu töten. Aber sie haben einfach losgeschossen, bang, 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 und haben auf die alle geschossen. Nun, sie werden doch sterben. Und das Fieber setzt ein. Und wenn ihr sie nicht finden könnt, sind sie nicht gut. Wenn ihr sie nicht finden könnt, dann nutzt es doch nichts, sondern sie werden direkt verwesen. Sie sterben unmittelbar. Und die Aasfresser, Kojoten und diese Dinge kommen und essen sie auf. 19 blutige Stellen, große Bullen mit Hufen herum. Und das Blut kam aus beiden Beinen heraus, wo sie durchschossen waren von diesen Gewehren. Sie sollten so einem Gesetzlosen nicht erlauben, ein Gewehr zu haben. Er hat keine Ahnung, das zu bedienen. Oh, das ist gewaltig sinnvoll, sinnig, das zu tun, schrecklich. Aber das sind Amerikaner, Kanada, unsere kostbaren Menschen von Kanada. Wenn Amerika so weitermacht, wenn Amerika so weitermacht, wird Kanada genauso herabgekommen sein, runtergekommen sein wie Amerika nach einer Zeit. Kommt mal zu der Grenze von Kanada und dann habt ihr die amerikanische Atmosphäre. Diese Amerika ist die Prostituierte der Nationen. Das ist genau, was sie ist. Und es wird schlimmer sein, wie es je mit ihr war. Sie kommt zu ihrem Ende. Die Bibel spricht von ihrem Schicksal. Und so wird sie sein. Amerika, versunken, verrottet, schmutzig, kein Gutes darin. Das stimmt genau. Sie war eine große Nation. Sie trug die Botschaft des Evangeliums. Was macht sie, was sie ist? Aber sie hat das Evangelium abgelehnt und die Wahrheit verworfen. Sie ist schrecklich. Sie wird es kriegen. Macht euch keine Sorgen. Ich saß in der Vision, als so spricht der Herr. Es kommt. Sie wird für ihre Sünden bezahlen müssen. Als Amerika Amerika war, war sie eine große Nation. Die größte, die die Welt kannte seit Israel, war Amerika. Aber sie hat sich selbst beschmutzt. Sie hat die Botschaft abgelehnt. Sie nahm nichts anderes außer. Jetzt hat sie sich selbst. Seht, wo sie jetzt ist. Jeder weiß das. Bei der letzten Wahl zeigte ihre geistliche Position. Sie weiß es nicht. Nun, diese Ältesten sitzen auf den Thronen mit ihren Kronen. Nun, der fünfte Vers fangen wir an. Und von dem Stuhl gingen aus Blitze, Donner und Stimmen, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Stuhl. Welches sind die sieben Geister Gottes?
Oh, I love this, don't you?
Oh, ich liebe das, ihr nicht auch. Oh, ich fühle, dieser Mantel passt mir gut, nicht wahr? Oh, ich meine, ein geistlicher Mantel, natürlich. In Ordnung. Von dem Thron heraus. Lasst uns über den Thron für ein paar Minuten sprechen. Dies war nicht der Thron der Gnade. Der Gnadenthron ist beendet. Keine Gnade mehr. Es ist ohne Gnade. Wie wird der Gerichtsthron sein? Beim Gerichtsthron Christi, beim Gerichtsthron, dem weißen Throngericht, wird dort Gnade sein? Da ist überhaupt keine Gnade mehr übrig. Bei dem Gerichtsthron könnt ihr nach Gnade schreien, solange ihr nicht mehr schreien könnt. Aber lasst uns zurückgehen zum Alten Testament und hier herausfinden, was Gnade ist. Geht zurück und seht, was geschieht mit diesem Thron. Dieser Thron natürlich ist der Gerichtsthron. Und der Grund heute, dass es Gnade gibt, ist, weil der Gnadenstuhl besprengt ist mit einer Versöhnung, mit Blut. Und solange das Blut auf dem Gerichtsthron ist, ist es nicht kein Gerichtsthron, sondern Gnade, denn etwas starb, um dem Gericht zu widerstehen. Wenn du es siehst, sag Amen. Solange das Blut auf dem Gnadenstuhl ist, zeigt, dass etwas gestorben ist, um das Gericht zurückzuhalten. Und wenn die Gemeinde entrückt wird, wird der Gnadenthron zum Gerichtsthron. Dort in dem Alten Testament und hier im Neuen Testament, der Richter sitzt auf dem Stuhl im Heiligtum. Nun, dieser Gerichtsthron und das Heiligtum werden voller Rauch. Was war es, wie dort auf Berg Sinai? Das Gericht, die Gnade hat den Thron Gottes verlassen. Gott wird die Welt ohne Gnade richten. Wie viele wissen das? Eines, das Einzige, was er anerkennen wird, was ist es an dem Tag? Das Blut, das ist die einzige Sache, die den zornigen Gott beschwichtigt hat. Nun, Adam und Eva machten sich genauso eine gute Schürze, wie jeder Methodist, Baptist, Presbyterian oder Pfingster sich machen konnte. es bedeckte ihre Nacktheit, aber Gott konnte durch und durch sehen, und deshalb tötete er etwas, und er nahm die tote Haut, die Haut der toten Tiere, und hat es damit bedeckt. Das Blut musste seinen Platz einnehmen, das hat den Zorn gehalten. Er sah das Blut und trat davon hinweg, denn etwas hat sein Leben vergossen. Oh, denkt darüber nach. Die einzige Sache, die Gott fernhalten wird, ist Blut. Und das einzige Blut, von dem er sich fernhalten wird, ist das seines eigenen Sohnes. Wenn er sein eigenes Blut sieht, zieht er sich zurück. Seht, das ist die Gabe, dass Gott hat seinen Sohn gegeben, um die zu erlösen, von denen er vorher gewusst hatte. Und es bringt Gott zurück von seinem Gericht. Aber wenn das Blut hinweggenommen wird und alle, von denen vorher gewusst wurde, wurden hineingerufen in den kostbaren Leib, seine Gemeinde hat sich bereitet, wurde hinaufgenommen, dann ist Gottes Zorn auf den Menschen. Oh, Bruder, lass... Du solltest niemals dort stehen wollen. Lass mich vor einem Maschinengewehr stehen. Lass mich in Stücke geschnitten werden. Und lass mich Zentimeter für Zentimeter auseinandergeschnitten werden. Lass irgendetwas geschehen. Wie der Schwur der Ritter von Kolumbus.
Everything else in me, my arms and legs cut off, whatever it may be. But never let me stand at that white throne judgment.
Lass sie mich teilen und lass sie meinen Leib aufmachen, mich mit Schwefel verbrennen oder alles andere, meine Arme und Beine abschneiden, was immer geschehen mag, aber lass mich niemals dort an dem geweißten Throngericht vor Gott stehen. Oh, lass mich diesen kleinen Thron hier nehmen, vor dem Stuhl Christi und sein Blut annehmen. Ich bringe nichts in meinen Armen. Ich habe keinen anderen Quell gefunden, nichts außer dem Blut Jesu. Das ist alles, was ich weiß, all meine Hoffnung, all meine Ruhe, nichts außer dem Blut Jesu. Kein Wunder, dass Eddie Burnett seinen Liedern, er war ein Christ, ein wahrer Christ, und sie wollten seine Lieder nicht kaufen. Er sagte, ich werde noch einen schreiben, eines Tages werden sie es annehmen. Die Menschen wollten modernere religiöse Lieder. Eines Tages kam der Heilige Geist, er griff ihn, er nahm den Stift und er schrieb, alle Ehre und Kraft dem Namen Jesu, lass Engel vor ihm anbeten niederfallen, bringt hervor das königliche Diadem und krönt ihn, Herrn der Herren. Denn auf Christus, dem Felsen, stehe ich. Aller anderer Grund ist Treibsand. Aller anderer Boden ist Treibsand. Gottes Gemeinde ist Freunde, Feinde, Nation, was im Reichtum, Armut, ob es gut, was immer es ist. Aller anderer Boden ist Treibsand. Das ist die einzige Sache, die schlüssig endlich hinweggeht. Aber Christus, dieser feste Felsen, auf dem stehe ich, all anderer Boden ist Treibsand. Haltet das in eurem Sinn. Seht, lasst uns hinübergehen nach Levitikus und lasst uns lesen dort hinten, 3. Mose im 16. Kapitel, die Gesetze, 6. Kapitel 16, Vers 14. Oh, ich liebe es, mir Zeit hier mitzunehmen, es hervorzubringen. 3. Mose 16, 14. Und soll vom Blut des Waren nehmen und es mit seinem Finger auf den Gnadenstuhl sprengen, vorne an. Beobachtet, wir werden dort nach einiger Zeit hineinkommen, ostwärts, vorne an, vergesst das Wort und nicht ostwärts. Von wo kommt Jesus? Aus dem Osten, in einer Wolke der Herrlichkeit. Wo geht die Sonne, in Englisch Sun, S-U-N, auf im Osten? Wo wird der Sohn, in Englisch S-O-N, aufstehen, Osten? Wo wird der Gnadenstuhl sitzen? Zum Osten hin. Warum habe ich euch hier alle Platz nehmen lassen in Richtung Osten? Warum ist es, weil der Altar zum Osten geht? Ihr werdet es sehen, wie schön es gezeichnet ist. Und ich wünschte so viel, bringt Papier so weiter bei ein paar Zeichnungen und besprengt es zum Osten und vor den Gnadenstuhl soll er das Blut siebenmal mit seinem Finger vom Blut besprengen. Oh, was ist es, wie schön, siebenmal in Richtung Osten. Was ist es, die sieben Gemeindezeitalter sollen durch das Blut bedeckt sein. Halleluja. Jesus, das Blut Jesu Christi, allgenügend, gestern, heute und für immer, jedem Zeitalter, jeden Sünder zu retten, jede kranke Person zu heilen, jedes Wunder zu vollführen und jedes Zeichen zu tun. Siebenmal dort im Alten Testament, vor 1490 Jahren, bevor Christus kam, denkt darüber nach, ein Symbol. Siebenmal, danach soll er den Bock des Volks Sündopfer schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut tun, wie er mit des Pharren Blut getan hat, und damit auch sprengen auf den Gnadenstuhl und vor den Gnadenstuhl. Und er soll also versöhnen das Heiligtum von der Unreinigkeit der Kinder Israel und von ihrer Übertretungen in allen ihren Sünden. Und also soll er auch tun der Hütte des Stifts, denn sie sind unrein, die umherlagern. Was war es? Der Gnadenstuhl. Wo ist es jetzt? Und innerhalb der Arche war was? Das Gesetz der Lade. Und das Gesetz, wenn man... Und was war innerhalb der Lade? Dort war das Gesetz. Und am Gesetz, wenn man gegen ein Gebot übertreten hatte, dann bedeutete es, ohne Gnade zu sterben. Aber damit ihr Gnade haben könntet, lag das Blut auf dem Altar. Sie es besprengte den Gnadenstuhl, und der Gnadenstuhl ist der Altar, wo ihr euch hinkniet und um Gnade nachsucht. Gott, lasst den Altar nie aus der Gemeinde herausnehmen, der altertümliche Altar, wo Menschen sich knien können und Gott um Gnade anrufen. Und die Gnade ist reich und fließt frei von dem Blut des Herrn Jesus. Nun also, das ist die Gnade, das ist der Gnadenstuhl. Aber bemerkt, hier war es nicht mehr der Gnadenstuhl, denn die Blitze und Donner und Stimmen kamen hervor. Das war das Gericht. Das ist das Gericht. Lasst uns gehen zur 2. Mose 19. 2. Mose 19, 16. Vers. 2. Mose 19, und lasst uns beginnen am 16. Vers. Hört zu, dass Gott auf den Berg Sinai hinaufging, als nun der dritte Tag kam und es Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dicke Wolke auf dem Berge und ein Ton einer sehr starken Posaune. Was ist die Stimme der Posaune der Erzengel? Das ganze Volk hört zu, das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Es war Gericht. Sie sind hervorgekommen und Gott gab ihnen Gnade zur Reise, aber sie haben nach einem Gesetz verlangt. Gott wollte interkonfessionell sein, aber sie wollten eine Konfession haben, etwas, worüber sie streiten könnten, anstelle dass sie einfach Gott nachfolgen und unter seiner Herrschaft leben, unter seiner Kraft. Gnade hat ihnen einen Propheten gegeben. Gnade hat ihnen eine Versöhnung, ein Lamm gegeben. Gnade hat all die Dinge gegeben. Aber sie wollten das Gericht. Sie wollten etwas, das sie selber tun könnten. Gott sagte, versammle sie, ich werde sie wissen lassen, was es ist. Ich werde es ihnen zeigen. Leset, hört zu. Und die Stimme der Posaune wurde lauter und lauter, bis es die Erde erschütterte. Seht, was das Gericht ist, das will ich nicht. Bruder Branham, wo hast du das gelesen? Das war 2. Mose, 19. Kapitel, 16. Vers, Bruder Fred. 2. Mose, 19, 16. Der 17. Vers. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen.
Oh,
mein. Ich möchte ihm in Frieden begegnen, nicht in dieser Art. Und es trat unten an den Berg dort zurück. Denkt daran, dieser Berg hatte, selbst wenn eine Kuh den Berg berührte, musste sie sterben. Denn du kannst in die Gegenwart Gottes kommen. Sie konnte nicht, und Mose brachte das Volk für das Volk heraus, der 18. Vers, der ganze Berg Sinai aber rauchte, darum, dass der Herr herab auf den Berg fuhr mit Feuer. Es brennt und sein Rauch ging auf wie ein Rauch vom Ofen, nicht in der Schekina-Herrlichkeit kam herab. Er kam im Zorn seines Gerichts und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Ofen, dass der ganze Berg sehr bebte. Bruder, da möchte ich nicht sein. Und als die Stimme der Posaune laut, der Ton der Posaune ward immer stärker, Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Und die Menschen waren erschüttert.
And the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mountain, and the Lord called Moses up to the top of.
Als nun der Herr niedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seiner Spitze, forderte er Mose oben auf die Spitze des Berges, und Mose stieg hinauf. Und der Herr sagte zu Mose, gehe hinab und befehle dem Volk, dass sie nicht durchbrechen zu dem Herrn, zu starren und viele von ihnen zugrunde gehen. Menschen sitzen hinten in der Gemeinde, sie lachen über jemand, der in Zungen spricht oder im Geiste tanzt. Sie sind hinweggegangen, sie haben den Heiligen Geist gelästert, für immer versiegelt. Wer immer ein Wort spricht gegen den Heiligen Geist, dem wird niemals vergeben werden in dieser Welt. Und in der Welt, die kommt, starret nicht darauf. Entweder nehmt ihr es an oder haltet euch davon fern. Nun, wir verlassen besser diese Schriftstelle und den Rest davon. Liest es, liest selber den Rest davon. Seht, was Gott sagte. Die Menschen sagten, oh Mose, sprich du, lass Gott nicht mehr sprechen. Jetzt wünschten wir, wir hätten niemals darum gebeten. Du sprichst zu uns, Mose. Wenn Gott spricht, werden wir alle sterben. Seht, Gott gab eine Versöhnung. Nun, die Stimme vom Thron, vor dem Thron bemerkt, dort waren 7 Sterne, die Stimmen der Sterne. Es waren Stimmen, dort waren mehr in Offenbarung 4 oder 5. Und auch wir finden heraus, aus dem Thron gingen hervor Blitze, Donner und Stimmen. Stimmen, Mehrzahl, nicht eine Stimme. Stimmen, Mehrzahl, was war es? Gott, der spricht zu der Gemeinde und reflektiert sich selbst durch die 7 Geister. Wenn der wahre Gesalbte Gottes spricht, dann ist es die Stimme Gottes. Und es abzulehnen, ist den Leuchter hinwegzunehmen. Seht ihr Stimmen? Die Stimmen der 7 Gemeindezeitalter hier in der Ecke. Die Stimmen, die sprechen mit Blitzen und Donnern. Nun, heute zur Tage ist es so, oh, wir glauben nicht daran, das Wort Hölle auf dem Podium zu erwähnen. Oh, Gnade, wir, Wir brauchen Männer Gottes, die nichts zurückhalten. Nun, nicht jeder kann ein Prediger sein, aber du hast eine Stimme. Und wenn du den Menschen keine Predigt predigen kannst, wenn du ein Prediger bist, du bist zum Podium berufen zu predigen. Wenn du ein Prediger bist, kommst du zum Podium und berufen, dort zu predigen. Aber wenn du nicht es nicht bist, bist du immer noch ein Prediger. Und dann lebe den Menschen eine Predigt. Lass deine Predigt ausgelebt sein. Und das ist die Stimme Gottes, die Verwerfung denen bringen wird, die es ablehnen. Und sie müssen sagen, du kannst nichts über ihr Leben sagen. Sie sind lieblich. Wenn je ein Mann Gottes, dann ist es dieser Mann oder diese Frau. Seht, lebt eure Predigt, versucht. Lebt eure Predigt, denn versucht nicht zu predigen, wenn ihr dazu nicht als Prediger berufen seid, sondern ihr werdet völlig durcheinander sein, durcheinander gebracht. Ihr werdet die Menschen verwirren und ihr werdet nichts wissen. Du wirst dich sie ruinieren und dich ruinieren. Lebe einfach deine Predigt. Der Prediger ist berufen zu predigen und auch zu leben. Wenn du es nicht leben kannst, hör auf zu predigen, aber du sollst deine eigenen Predigten ausleben. In Ordnung, hier waren es Stimmen. Oh, wie wir heute in Jeffersonville tausende von lebendigen Stimmen benötigen, den Donner Gottes, der hinaus donnert in Lieblichkeit, Heiligkeit, Reinheit, unbeschmutzten Leben. Und wandeln auf Erden heute ohne Makel, ohne Flecken. Ja, wahre, echte Christen, das ist Donner gegen den Feind. Dem Teufel macht es nichts aus, wie laut du preisen kannst. Dem Teufel macht es nichts aus, ob du springen kannst oder rufen kannst. Aber was den Teufel verletzt, ist zu sehen, ein geheiligtes, heiliges Leben, Gott geweiht. Geheiligtes, gottgeweihtes Leben. Man kann alles zu dir sagen, dich alles nennen. Er bleibt so lieblich, wie er sein kann. Geht einfach weiter. Oh mein, das treibt ihn hinweg. Das ist der Donner, der den Teufel erschüttert. Wenn du sagst, wenn ich predigen könnte wie Billy Graham, Oral Roberts oder ein großer, einflussreicher Prediger. Oh nein, manchmal der Teufel lacht das nur aus. Nun, aber der Teufel schenkt diesen keine Aufmerksamkeit und dann nimm dir so viel Theologie, wie du willst und all die Erfahrungen von Seminaren, aber der Teufel lehnt sich nur zurück und lacht darüber. Aber wenn er das Leben sieht, schaut die Jünger dort an, der Wahnsinnige mit Epilepsie, er sagte, komm mal raus aus dem Teufel, komm mal raus aus dem Teufel. Aber der Teufel saß dort und sagte, nun, ihr macht euch aber wirklich selber hier zustande, seht, was ihr tut. Nun, Jesus sagt euch, er hat euch befohlen, mich auszutreiben. Keiner von euch kann es tun. Aber Bruder, als er ihn kommen sah, einer, der still wandelte, oh mein, er brauchte nichts zu sagen. Der Teufel hatte bereits Angst. Er wusste, er musste hinweggehen. Denn dort kam ein Leben, nicht nur eine Predigt, aber ein Leben. Er sagte, komm aus ihm heraus. Oh mein, das bewirkt es. Es war leise, ohne Zweifel. Er wusste, was er tat. Nun, die Stimmen der sieben Posaunen, die Stimmen der sieben Sterne, der sieben Botschafter. Aber seht hier, sieben Lampen vor dem Thron, dem heiligen Ort, Platz, welches die sieben Geister Gottes sind. Sieben Lampen. Lass sie ein bisschen zeichnen. Der Thron. Das Allerheiligste. Die Gemeinde. Hier waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sterne, 7 Lampen, 7 Botschafter, 7 Geister.
Not
Das bedeutet nicht, dass Gott in sieben Geistern existiert, sondern es bedeutet sieben Manifestationen oder Kundtaten desselben Heiligen Geist. Wo ist der Heilige Geist? Hier am Thron leuchtet denn jedes Zeitalter hinein. Dieses Gemeindezeitalter reflektiert es so zurück. Die Stimme Gottes, Jesus Christus, ist derselbe gestern, heute und für immer. Seht, da waren sieben Stimmen, sieben Lampen, die brannten, und sieben Geister. Welche sind die sieben Geister Gottes? Denk daran, vor ein paar Sonntagen gingen wir dort in den großen Diamanten. Aber er ist in verschiedene Weisen geschnitten, um das Feuer und Licht zu reflektieren. So ist es. Jesus Christus ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Stimmt das? Offenbarung 1. Stimmt das? Wann wurde Gott geschaffen? Er ist der Anfang der Kreatur Gottes, und Gott ist ewig. Stimmt das? Aber als Gott geschaffen wurde, als ein kleines Baby, das empfangen wurde in dem Schoß einer Mutter, einer Jungfrau, und als sie anfing, diese Zellen zu entwickeln, diese Zellen in ihr, und um dieses kleine Baby hervorzubringen, das war der Anfang Gottes Kreatur. Denn Gott wurde Fleisch, wohnte unter uns und wurde Emmanuel, Gott mit uns, der Anfang der Kreatur Gottes. Dann in diesem großen Edelstein, der aus dem Staub kam, er wurde vom Staub gemacht, stimmt das? Er aß Speise, wie ich es tat. Er aß, wie du es tat. Er war Staub im Leib. Er wurde Calcium, Potassium, Petroleum, kosmisches Licht. Aber in ihm wohnte ewiges Licht. Kein Wunder, dass die Weißen sagten zu den Sternen: Führe uns durch dein vollkommenes Licht. Sie reflektierten das Licht. Sie reflektierten nur das Licht des einzigen vollkommenen Lichtes. Und da war er, das vollkommene Licht Gottes, der Anfang der Kreatur Gottes. Der Anfang der Kreatur Gottes. Wie war er in der Lage, sich selbst zu reflektieren durch die Sterne der Erde? Dass die Weisen ihn sahen, wie war er in der Lage, sich selbst wiederum zu reflektieren durch seine Sterne hier auf Erden, nachdem die weisen Männer ihn in den Himmel gesehen haben, und sie wurden dienstbare Geister hier auf Erden. Er war verwundet, der große Diamant, geschnitten für unsere Übertretungen, geschlagen für unsere Sündhaftigkeit. Die Strafe unseres Friedens wurde auf ihn gelegt, und in seinen Striemen wurden wir geheilt. Was tat es? Tat er? Er reflektierte. Jeder Mann, der den Anspruch stellt, ein Diener Gottes zu sein und der göttliche Heilung und seine Kraft verleugnet, empfängt sein Licht nicht von diesem Diamanten, noch bekommt er sein Licht von dem Thron. Denn ihn zu reflektieren, denn es reflektiert ihn als denselben gestern, heute und für immer. Du kannst die sieben Sterne sehen und die sieben Gemeindezeitalter. O, preis sei Gott. O, ich schätze, dass es passend ist für einen Prediger, Gott von dem Podium anzubeten mit Danksagung, Preis und Ehre und Macht. O, wie wahr, wie das meine Seele erregt. Und ich fühle, ich könnte preisen, laufen, springen, so hoch, wie ich nur könnte. Denn dort ist etwas in mir, das mich verändert hat von dem, das ich einmal war. Ich bin nicht, was ich sein sollte oder was ich sein will, aber ich weiß, ich bin verändert worden von dem, was ich einmal war. Etwas ist geschehen. Hier zu stehen, sein ewiges Wort zu sehen, das jedem Sturm widerstanden hat, als sie versucht haben, die Bibeln zu verbrennen und alles andere, dann kam er direkt zurück in derselben Weise, denn er sagte: Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht hinweggehen. Hier oben in Chicago, Eine Bibel liegt hier auf dem Podium einer Gemeinde. Nun, dort vor dem Ersten Weltkrieg, ein Missionar, ein Mann bekehrte sich und er wollte diesem Missionar eine Bibel geben. Er sagte aber, diese kann ich dir nicht geben, denn diese hat mir meine Mutter gegeben, aber wenn ich nach Hause komme, werde ich dir eine senden. Und er fuhr zurück unter dem über das Meer und ein deutsches U-Boot hat das Schiff versenkt und sie haben nicht ein einziges Stück davon gefunden. Aber 2 Jahre später dort an der Küste sahen sie eine schwimmende Kiste und sie dachten, vielleicht ist dort etwas ertrunken und sie haben die Kiste rausgenommen und haben sie geöffnet. 2 Männer, die dort gingen. Es war das Einzige, das überlebt hatte. Da war die Bibel, die er dem Missionar sandte. Es liegt hier auf einem Podium in der Nähe von Chicago, in einer Methodistengemeinde. Himmel und Erde sollen vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Während der Zeit der Flut in 1937, diese alte Kirche mit dem Lehmfußboden und so weiter. Und wir konnten hier mit einem Ruderboot hier rüber rudern. Die Fluten gingen hinauf an dem Abend. Nun, ich habe die Flut ging hinauf und an dem Abend, als ich das Evangelium predigte, hatte ich meine Bibel hier offen auf dem Podium liegen lassen und ging nach Hause. Und ich hatte vorhergesagt, dass die Flut kommen würde, denn ich sagte, ich sah ein Maßband 22 Fuß über Spring Street und der alte Bruder Jim Weissart und diese lachten mich aus. Erinnert ihr euch daran, Bruder George? Bruder Jim Weissart, erinnert ihr euch dran, Bruder George? Er sagte, Billy, in 84 waren es nur 6 Inch über Spring Street. Ich sah ein Maßband, das 7 Meter Wassermaß über der Spring Street. Und der Bruder Weissart lachte mich aus. Und erinnerst du dich daran, Bruder George? Er sagte, oh Billy, in 1984 war die Flut gerade mal 15 Zentimeter überhalb der Spring Street. Aber ich sagte, ich sah einen Mann, der aus den Himmeln herabkam. Er nahm ein Maßband und sagte, es ist 7 Meter überhalb Spring Street. Ich sagte, oh, ich bin nicht aufgeregt. Er sagte, du bist einfach nur erregt. Ich sagte, ich bin nicht erregt. Dieses ist das so, spricht der Herr. Und fragt sie heute, wie viel Fuß oder Meter es überhalb von Spring Street war. Es waren genau 22 Fuß, genau auf den Zentimeter. Exakt. Und die alte Bibel lag hier, wo ich gepredigt hatte. Es fing an zu regnen, die Flut kam hindurch und diese alte Kirche, die Sitze wurden hochgenommen zum Dach. Die Bibel ging zum Dach und das Wasser hat sie hochgehoben. Das Podium ging nach oben hoch. Und das Wasser kam und es regnete und die Flut brach durch und so weiter. Und diese alte Kirche, die Sitze wurden hochgehoben unter das Dach und die Bibel wurde hochgehoben unter das Dach. Und es wusch hier durch und das Wasser stieg hoch und das Podium wurde hochgehoben. Aber sie kamen alle direkt wieder runter und jeder Stuhl stand wieder an demselben Platz. Und die Bibel lag zurück an dem gleichen Platz, trotz all des Wassers. Und sie war immer noch geöffnet an dem gleichen Kapitel und demselben Ort, wo ich sie hingelegt hatte. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wie konnte diese Bibel 2 Jahre lang durch salziges Wasser schwimmen, ohne die Worte davon abzuwischen? Amen. Ich erinnere mich dran. Und ich erinnere mich daran, dass der alte Bruder Weissart war darüber so zufriedengestellt, dass jedes Mal, wenn er Schmerzen seinen Armen bekam, er hatte etwas verkehrt mit ihm und er war 75 Jahre alt, er hatte Rheumatismus, aber wenn der Schmerz ihn irgendwo traf, dann lief er, holte die Bibel, öffnete sie, legte sie einfach darüber und dann, wenn ein anderer Schmerz hier kam, legte er sie darauf und ich kam einmal zu ihm eines Tages. Er hatte so viele Bibeln über sich gelegt, dass ich den Bruder Jim überhaupt nicht sehen konnte. Er hatte einfach nur Bibeln über sich gelegt. Er sagte, es ist Gottes Verheißung, das ist es. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Denk daran, der alte Mann kam, um mich zu besuchen. Keiner seiner Verwandten ist hier. Ich habe ihm ein bisschen geholfen früher, denn er war alt, er brauchte Geld. Nun, ich hilf ihm ein bisschen, wisst ihr, denn er war alt und bedürfte, brauchte Geld und er kam hierher. Und er sagte, eines Tages war ich im Begriff, nach Kanada hinwegzugehen und drehte mich um und ging dort sofort. Und er sagte zu mir, Billy, mein Sohn, eines dieser Tage wirst du zurückkommen und der alte Onkel Jim wird hier nicht mehr sein und die Straße hoch und runter sich schleppen. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Als ich in Kanada war, bekam ich ein Telegramm. Er starb dort in den Armen von Schwester Morgan. Er hatte einen Herzanfall. Sie fuhren ihn zum Krankenhaus. Er schaute dort hinweg. Schwester Maggie, Margie, bist du heute hier? Sie kommt, wer weiß das? Ein großer Krebsfall dort im Baptistenhospital. Ist Schwester Margie hier? Ihr kennt sie alle. Sie war einer der großen Krebsfälle dort in dem Baptistenkrankenhaus. Und gemäß ihnen wäre sie jetzt schon tot seit 17 Jahren. Dort in der medizinischen Klinik haben sie es aufgeschrieben. Sie starb an Krebs vor 17 Jahren. Aber sie lebt jetzt in Knobloch Avenue in einem Pflegeheim. Und als Krankenschwester dort, oh, erstaunliche Gnade, wie liebe ich den Klang. Jim Tom Robertson, ein Anwalt in Louisville, wir alle kennen Jim Tom, das brachte ihn, dass er die Botschaft glaubt, er ging dort. Sein Vater war einer der Obersten im Krankenhaus. Er wollte herausfinden, ob es die Wahrheit war und ob sie wirklich an Krebs starb und dass man sie aufgegeben hatte und nach Hause schickte. Und soweit es sie betraf, wussten sie, dass sie schon tot war. Und sein Vater hat es untersucht und fand, es war die Wahrheit. Aber hier sitzt sie heute. Und Jim Tom sagte, das ist eine Lüge. Sie sitzt genau heute hier. Ich kann sie zu dir hinnehmen. Oh, er ist wirklich Gott, nicht wahr? Ich bin so froh, dass er meine Fehler übersehen kann, nicht wahr? Deshalb lieben wir ihn von ganzem Herzen.